Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist renommierter deutscher Neurowissenschaftler, Arzt und Psychiater mit einem breiten Spektrum an Fachkenntnissen in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatik. Er ist als Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Regensburg tätig. Darüber hinaus ist er als Professor an der Universität Regensburg engagiert und in der medizinischen Lehre aktiv. Er hat sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit auf die Neurobiologie von Stress, Schlaf und kognitiver Leistungsfähigkeit spezialisiert. Er untersucht, wie das Gehirn auf Belastungen reagiert und welche Mechanismen zur Stressbewältigung und Resilienz beitragen. Sein Interesse gilt insbesondere der Frage, wie psychische Gesundheit im digitalen Zeitalter gefördert werden kann und wie man mentale Überlastungen in einer zunehmend hektischen und technologiegetriebenen Welt vermeiden kann. Er hat seinen eigenen Podcast Gehirn gehört, indem er verständlich und unterhaltsam komplexe wissenschaftliche Themen rund um unser menschliches Gehirn, mentale Gesundheit und Alltagspsychologie vermittelt. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Artikeln in renommierten Fachzeitschriften hat er zwei allgemein verständliche Bücher geschrieben: Kopf frei und ganz aktuell Kopf hoch. Sein Buch zum Thema Zuversicht. Ein Thema, um das es unter anderem heute gehen soll. Herzlich willkommen im T-Talk, Professor Dr. Volker Busch. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist, lieber Volker.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Herzlich willkommen. Volker, was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auf diese Folge geklickt haben, weil sie vielleicht den Titel oder das Thumbnail interessant fanden, in der nächsten Stunde erwarten, in der wir primär über deine Ausarbeitung über das Thema Zuversicht sprechen werden?
Oh, das, wer kann schon in die Zukunft schauen? Ich weiß es nicht. Wie immer sich das Gespräch entwickelt, aber es soll ja um Zuversicht gehen. Dafür wurde ich eingeladen, ein Thema, mit dem ich mich seit langem beschäftige und eben auch dieses Buch Kopf hoch geschrieben habe. Ist übrigens nicht vor der Erscheinung, es ist schon erschienen am 1. März. Und etwas, was ich als Arzt in der Therapie von Menschen sehr häufig brauche, um Menschen eine gute Zukunftsvorstellung zu ermöglichen, Zuversicht zu entwickeln, um gesund zu werden, ihre Probleme in den Griff zu bekommen und ja, stabil und stark zu bleiben. Das ist etwas, womit ich viel arbeite, deswegen interessiere ich mich für das Thema und ja, ich freue mich sehr, wenn wir darüber reden. Aber wohin das Gespräch führt, tja, lassen wir uns mal drauf ein.
Vielleicht fangen wir damit an, dass du uns etwas näher bringst, warum gerade Zuversicht sowohl für dich persönlich, also ein wichtiges Thema zu sein scheint, aber auch gleichzeitig für deine Patientinnen und Patienten so wichtig ist.
Der Mensch ist ja ein Wesen, das ständig in die Zukunft guckt. Wir sind eigentlich gar kein Homo sapiens, wir sind ein Homo prospectus, wie es mal ein Psychologe aus Amerika gesagt hatte. Also ein ständig vorausschauender Mensch. Also im Schnitt gucken wir alle 3 Minuten in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie lange unser Podcast dauern wird, aber wenn wir uns 60 Minuten unterhalten, denkt jeder von uns ungefähr im Schnitt 20 Mal an die Zukunft. Zwar nicht so besonders weit, also wir denken nicht ans Ende der Welt, sondern mehr, wo wir das Auto geparkt haben, wo wir heute noch im Supermarkt einkaufen müssen und welche Netflix-Serie wir heute Abend gucken. Also es ist eher so der verlängerte Arm der Gegenwart. Aber wir gucken ständig in die Zukunft. Häufig, aber nicht weit. Das ist typisch für uns. Und bislang war das im Prinzip weitestgehend unspektakulär, aber momentan verkehrt sich das so ein kleines bisschen zu einem Mysterium, weil die Zukunft für viele Menschen nicht mehr so positiv besetzt ist, wie es noch vor 20, 30 Jahren war. Wenn man mit Menschen heute über die Zukunft redet, und das sehe ich in meiner Beratung, in meiner Therapie ganz deutlich, dann belegen sie die Zukunft eher mit negativen Erwartungen. Und zwar sowohl die nahe als auch die ferne Zukunft. Nicht in allen Aspekten und auch natürlich nicht jeder Mensch gleich. Aber insgesamt nimmt da so ein kollektives Gefühl der Verunsicherung zu. Und die Leute fragen sich, oh Gott, was wird da alles noch auf uns zukommen? Sei es die amerikanischen Wahlen, die Verschiebung politischer Machtachsen, die veränderten wirtschaftlichen Aspekte, dann natürlich Klimawandel und auch die künstliche Intelligenz. Ne? Da kommen ja Dinge auf uns zu, die überrollen uns mit einem Tempo, dass man nur ins Staunen kommt. Und das alles löst ja nicht nur Begeisterungsstürme aus, sondern auch ein gewisses Misstrauen, eine gewisse Skepsis und eine, ja, ich will nicht gleich sagen fehlende Zuversicht, aber doch so eine gewisse Spannung, mit der man in die Zukunft guckt.
Vielleicht da ganz kurze Nachfrage. Ich hatte mal gelernt, dass wir als Menschen eher so einen Negativity-Bias hätten, dass wir also eher diese negativen Sachen wahrnehmen. Hat das dich dann auch einen Einfluss auf, wie wir Zukunft sehen? Also insofern hat mich überrascht, dass sozusagen wir vorher, also in Anführungszeichen, die Zukunft tatsächlich ein bisschen positiver beurteilt hatten.
Wir haben sie nicht positiver beurteilt, aber sie spielte nicht so eine große Rolle. Weil, wisst ihr, wenn man in der Gegenwart alles hat, wenn alles glatt läuft, wenn man sich sicher fühlt und wenn die Welt um einen herum von einer gewissen Gleichförmigkeit gekennzeichnet ist, dann schaut man viel sorgenfreier in die Zukunft. Wenn die Gegenwart sich aber drastisch verändert und Gewissheiten wegbrechen und sich tagtäglich schreckliche Dinge ereignen, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen, dann schaut man viel negativer oder erwartungsvoller in die Zukunft. Das ist der Punkt. Also der Mensch hat sich nicht verändert. Er war immer gleich positiv, gleich negativ. Aber die Zukunft bekommt aktuell aufgrund der unsicheren Gegenwart eine größere Bedeutung vergleichsweise. Und wir beschäftigen uns einfach mittlerweile viel mehr mit der Zukunft. Es ist einfach notwendiger, das zu tun, als es vielleicht noch Mitte der 80er der Fall war, wo alles irgendwie in Richtung Verbesserung lief und alles so stabil war, dass es keine Rolle spielte, sich ins Jahr 1995 hineinversetzen zu müssen. Das ist heute nicht mehr so. Jeder Mensch ist in der Verantwortung und die Politik erst recht, sehr genau jetzt die richtigen Weichen zu stellen und angesichts so großer Herausforderungen, vor denen wir stehen, Zukunft mitzudenken, mehr denn je.
Du hast die Herausforderungen schon zumindest grundlegend angeschnitten. Du hast über amerikanische Wahlen gesprochen, künstliche Intelligenz. Kannst du noch spezifischer werden, was die Menschen vielleicht auch, die du in deinem Klinikalltag kennenlernst, konkret umtreibt?
Das ist eine interessante Frage, weil in der Tat sind es gar nicht weit entfernte Kriege und Dinge, die sich auf der anderen Seite unserer Erdkugel abspielen. Die nimmt man zwar natürlich heutzutage auch in den Medien wahr, liest darüber, sieht was im Fernsehen, regt sich kurz auf, empört sich, aber das ist oft nach wenigen Minuten oder Stunden vergessen. Stattdessen berühren die Menschen die Probleme unterm Strich stärker, die sie in ihrem Alltag wiederfinden. Also eine Inflation war deswegen belastend, weil die Lebensmittelpreise im Supermarkt einfach spürbar angestiegen sind. Und das hat man einfach an der Kasse gemerkt. Dadurch war so etwas Abstraktes wie die Inflation plötzlich relevant. Und die Migrationsprobleme, die wir haben bei Menschen, die wir hier bei uns begrüßen und integrieren möchten, was ja vielfach auch gelingt, auch das möchte ich jetzt gar nicht zu negativ sehen, aber in einigen Fällen eben auch nicht, macht den Menschen auch zu schaffen, weil sie es sehen, wie es ein Stadtbild verändert, weil sie Zeuge von Verbrechen werden, die sich ereignen möglicherweise oder Übergriffen von der einen Seite auf die andere und wieder zurück. Das heißt, man spürt die Probleme, die damit verbunden sind, auch im Alltag relativ bald. Auch die künstliche Intelligenz kommt im Alltag an, führt dazu, dass Stellen gestrichen werden oder größere Veränderungen in Unternehmen stattfinden. Auch davon sind Menschen sehr schnell konkret betroffen. Also ich will darauf hinaus, Krisen sind dann für den Menschen fassbar und spürbar, wenn sie eine Alltagsrelevanz bekommen. Und das ist eben heutzutage viel stärker der Fall als noch bei Krisen vor 20, 30 Jahren, weil die Welt so global und komplex und verzahnt ist, dass sich alles gegenseitig beeinflusst und fast immer im Leben der Menschen auch ankommt. Deswegen brauchen wir Zuversicht. Das ist der Grund. Denn Zuversicht ist die Fähigkeit, trotz Probleme um einen herum zu wissen, worauf man sich verlassen kann, zu wissen, was man tun kann, sich auf das Mögliche und Machbare zu fokussieren und aufgrund dieser Zuversicht den Mut zu entwickeln, weiterzumachen mit seinem Leben. Das ist heute mehr denn je wichtig und deswegen ist das so eine, ich will fast sagen, wichtige Ressource geworden in der Psychologie von Menschen in dieser Welt.
Volker, bevor wir konkret auf das Thema Zuversicht, was es genau ist, welche Vorteile damit einhergehen etc. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne nochmal mit dir über das Thema, was macht diese grundlegende Negativitätshaltung, die sich vielleicht gerade entwickelt. Was macht ihr mit der Gesellschaft? Wir haben uns mit der Trendstudie beschäftigt, Jugend in Deutschland. Die wird von der Bitkom rausgegeben, 2024, neuester Report. Über 50% der Jugendlichen, das heißt Menschen zwischen 14 und 29 Jahren, schauen mit zunehmender Sorge in die Zukunft. 17% sagen, sie fühlen sich hilflos. Knapp 10% haben sogar Suizidgedanken. Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn dieser zunehmende düstere Blick auf die Zukunft sich weiter ausweitet?
Zu viel Pessimismus kann recht schnell in Kleinmut und Verzagtheit münden. Und dann fehlt uns eigentlich die Kraft, die Dinge zu verändern zum Guten. Deswegen ist zu viel Pessimismus schlecht. Ein kleines bisschen negativ auch wahrnehmen zu können, muss dabei kein Schaden sein. Denn Gefahren zu erkennen, bedeutet auch sensibel für Bedrohungen zu werden und nicht bräsig oder passiv zu werden. Also toxischer Optimismus ist genauso schlecht wie zu starker Pessimismus. Beides in seiner Extremform führt eher zur Passivität und dazu, dass wir die Welt nicht mehr realistisch wahrnehmen. Und in der Welt von heute erlebe ich durchaus, dass wir unglaublich viel Negatives erfahren. Ich lehne mich dabei mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass die Welt gar nicht so viel negativer geworden ist, als sie es früher war. Wir erfahren nur viel, viel mehr, als es früher der Fall war. Früher haben wir die Tagesschau geguckt oder haben vielleicht die wichtigsten Artikel in der regionalen Zeitung gelesen. Dann haben wir einfach mit unserem Leben weitergemacht, mit unserem Job, mit unserer Partnerschaft, unserem Ehrenamt oder was auch immer. Und heute lassen wir die Welt rund um die Uhr in unser Leben, weil wir sie in unseren Handtaschen mit uns herumtragen. Unsere Smartphones melden uns an der Supermarktkassenschlange über die Welt, genauso wie auf der Couch oder in der Straßenbahn. Manche Menschen bringen ihr Gehirn nicht mal in Sicherheit, wenn sie im Bett liegen, im Schlafzimmer, weil sie da auch konsumieren. Und dann verkehrt sich das natürlich zu einer Überdosis. In der Medizin ist immer alles eine Sache der Dosis. Und das ist hier auch so. Wir erfahren viel zu viel. Und das ist in der Summe dann so erdrückend, dass das Drama uns eher runterdrückt, statt es uns motiviert. Bertolt Brecht hat ja mal sinngemäß gesagt, die Welt wird nicht schlechter, sie wird immer nur voller. Und ich glaube, da hat er recht. Und wir müssen uns einfach vor dieser Überdosis schützen, weil wir sonst die Kraft und die Zuversicht haben, die Dinge zum Besseren zu verändern.
Da in dem Kontext ist ja dann vermutlich, du hast es angesprochen, dieses Always On, Social Media, permanente Nachrichtenkonsum eher hinderlich. Oder siehst du da eine Altersabhängigkeit, also gerade bei den Klientinnen bei dir in der Praxis auch?
Deine Frage berührt einen ganz interessanten Aspekt. Ich glaube, was immer so im Schnellschuss gesagt wird, es ist nicht entscheidend, abstinent zu werden, also sprich keine Informationen mehr zu konsumieren. Also das wäre erstens technisch gar nicht machbar, weil wir ja alle unser Smartphone lieben und brauchen. Und zweitens wäre es auch nicht sinnvoll, denn wir dürfen ja informiert sein. Und ich gehe sogar so weit, wir müssen auch informiert sein, denn nur so können wir ja auch Dinge verändern. Also es geht nicht um eine Abstinenz von Informationen, es geht um die Vermeidung dieser Überdosis, also gesunden Informationskonsum zu betreiben. Und der ungesündeste, den wir in dieser Weise jeden Tag betreiben, den wir vermeiden müssten, wäre dieses Schlagzeilenhopping. Es ist einfach total erschreckend, dass weit über 50% der jungen Menschen in der Altersklasse, die du gerade ansprachst, Oliver, den Hauptteil ihrer Nachrichten nur noch über Schlagzeilen wahrnehmen und nicht mehr über Zeitungsartikel, die ein bisschen Hintergrund liefern, die sich Zeit nehmen, Pro und Contra zu entwickeln, die eine Sache von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wenn wir das täten, dann würden wir oft viel besser mit den Informationen umgehen. Nehmen wir beispielsweise den furchtbaren Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen. Das sind politisch gewachsene Strukturen. Um das zu verstehen und sich ein Urteil darüber bilden zu können, braucht man Hintergrundwissen. Ich würde mir zum Beispiel keine Meinung zutrauen, weil mein Wissen viel zu spärlich ist. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, was junge Menschen im Alter von 15 auf den Schulhöfen über TikTok schon für verkürzende, verfälschte Videos über Israel und Gaza bekommen, also da kriegt man Gänsehaut. Diese Schlagzeilen, diese Komprimierung, diese Verdichtung auf 30 Sekunden, für die wir unsere Aufmerksamkeit heute noch auf eine Sache richten, führt fast immer zu einer gefährlichen Verzerrung. Deswegen wäre mein Ansatz, um zum Schluss zu kommen, gar nicht abstinent zu werden und keine Informationen zu konsumieren, um Gottes Willen, sondern die richtigen Informationen zu konsumieren, hochwertige Qualitätsmedien, die mir Hintergründe liefern, wo ich mich durchaus dann auch vielleicht etwas einarbeiten muss in ein Thema, aber nur dann kann ich mir eine profunde Meinung bilden und dann kann mein Gehirn auch mit Pro und Contra besser umgehen.
Versteht ihr? Total.
Das heißt, es geht hier so ein bisschen um die Entwicklung eines fundierten, kritischen Denkens?
Ja, schon. Wer konsumiert, denkt nicht. Das ist etwas hart formuliert, aber in der Sache richtig und mittlerweile auch durch wissenschaftliche Daten gedeckt. Es gibt eine Untersuchung aus den USA, die gezeigt hat, dass Menschen, die viel googeln, weniger denken. Weil wenn wir konsumieren und vorgefertigte Informationen nur aufnehmen und immer mehr davon, dann haben wir gar keine Zeit und gar keine Bereitschaft, mal die Augen zuzumachen, drüber nachzudenken. Und wir haben auch keine Zeit, längere Artikel zu lesen. Der Grund, warum Schlagzeilen und News so beliebt sind, ist ja der, weil es Zeit spart. Weil wir es eben in der Straßenbahn zwischen zwei Haltestationen schnell mal machen können und haben das Gefühl haben, die Illusion, irgendwie informiert zu sein. Aber wir sind es nicht. Wir sind eigentlich nur aufgeladen mit Fetzen von Informationen. Mit Konfetti, wie wir es immer sagen, Informationskonfetti. Und eigentlich kann unser Gehirn das in dieser Kleinteiligkeit und in dieser Vielzahl gar nicht verarbeiten.
Das macht uns ja noch anfälliger für Fake News, weil das ist auf der Überschriftenebene schwer zu differenzieren. Und es wird ja noch kritischer, wenn wir jetzt in künstliche Intelligenz reingehen. Du hattest das ja eingangs gesagt, weil da wird es ja eigentlich eine der Kernfähigkeiten, die der Mensch dann noch haben sollte oder muss, ja, in diesem Zeitalter ist ja das kritische Hinterfragen, das Prüfen von Quellen. Und wenn ich da alles für bare Münze nehme, was mir die Maschine gibt, dann bin ich ja noch abhängiger.
Ja, ich fürchte nur, ohne zu viel Wasser in den Wein gießen zu wollen, aber ich fürchte, das war immer meine Überzeugung, wir werden in dieser Welt lernen müssen, mit der Lüge zu leben. Ich glaube, wir kriegen den Geist nicht mehr in die Flasche. Ich glaube, dass uns die künstliche Intelligenz, wohlgemerkt mit all ihren Vorteilen, die es bedeutet, uns in einer solchen Geschwindigkeit erfasst hat und auch weiterhin überrollen wird, dass es meines Erachtens nach schwer sein wird, das politisch und gesellschaftlich in gleichem Tempo mitzugestalten. Das müsste es, ich bin da voll bei dir, Oliver, wenn du das insinuiert hast mit deiner Frage. Aber ob das gelingt, weiß ich nicht. Meistens ist die Wirtschaft schneller als die Politik und die Ethik, die hinken immer nur hinterher. Und deswegen glaube ich fast, dass wir lernen müssen, mit einer zunehmenden Anzahl von Informationen zu leben, die zu einem Großteil falsch ist. Schon jetzt, ich habe es in meinem Buch Kopf hoch mal quantifiziert, gehen wir von einem Proport von etwa 28% aus unsinniger Informationen im Internet, die schlichtweg falsch sind. Und ich glaube, dass dieser Prozentsatz eher steigen wird. Ich wünsche mir das nicht und ich hoffe, dass ich mich irre. Ich sehe nur nicht leidenschaftlich und konsequent geführte Diskussionen genug und Maßnahmen, die das eindämmen. Man will ja dem Fortschritt gar nicht im Wege stehen, aber man müsste halt ethisch-politische Rahmenstrukturen für Chatbots und andere künstliche generative Modelle schaffen, die genau das verhindern, dass Menschen eben in politischen Wahlkämpfen nicht Opfer von Manipulation werden, dass Kinder, die in der Schule lernen, nicht Opfer von Falschinformationen werden. Und ganz ehrlich, wer macht das? Wer engagiert sich da? Man liest mal hier, mal da, aber so, dass das wirklich zu merkbaren Rahmenbedingungen für gute Leitplanken, die das Ganze ein bisschen kanalisieren, das ist mir zu wenig da und das macht mir schon auch ein bisschen Sorge, ich gebe das zu.
Aber wir haben es natürlich auch selber in der Hand, dass wir nicht einfach zum Opfer werden. Ja, du hattest das ja auch angesprochen, indem wir uns gut informieren. Ja, und ja, das kostet Zeit, aber diese gute Information ist ja die beste Protektor gegen solche Falschinformationen.
Ja, und was wir machen könnten, wäre, dass wir viel mehr in den Austausch miteinander kommen. Also vielleicht stehen wir auch jetzt an einem Punkt, wo solche Aspekte wie Schule oder Unterricht unserer Kinder sich grundlegend werden ändern müssen. Weil wir kriegen ChatGPT auch nicht mehr in die Flasche zurück. Es ist da und die Kinder nutzen es. Sie können einfach bequem auf eine Unmenge an Informationen zugreifen und können Quellen nicht so einfach recherchieren. Herauszufinden, ob es stimmt, was sie da lesen, puh, das können Experten möglicherweise, die damit gelernt haben, umzugehen. Aber ob Jugendliche, wenn sie was über die Französische Revolution bei ChatGPT lesen, wirklich erkennen, ob das stimmt, was sie über die Jakobiner lesen oder nicht, das halte ich für wahnsinnig anspruchsvoll. Und was man dann tun muss, finde ich, in der Rolle als Lehrer, mit den Schülern viel mehr diskutieren. Ich darf die jungen Menschen nicht alleine lassen mit den Informationen im Netz, sondern ich muss mit ihnen in den Austausch kommen. Sie müssen miteinander diskutieren, Pro und Contra. Vielleicht auch an dem Beispiel Israel und Gaza. Warum denn nicht? Warum kann man das nicht zum Schulthema machen? Es geht darum, zu lernen, wie man Informationen hinterfragt, wie man kritisch denkt, wie man andere Meinungen akzeptiert, andere Perspektiven versteht. Das ist doch unser USP. Das ist doch das, was wir der Maschine voraus haben. Und wenn wir darauf Wert legen würden und das noch viel mehr machen würden in den Familien, in den Schulen, auch in den Unternehmen, dann würden wir, glaube ich, mündige Bürger erzeugen, die nicht nur konsumieren und das für bare Münze nehmen, was sie irgendwo in ihrem Handy gelesen haben, sondern die lernen, die Dinge zu hinterfragen, skeptisch zu bleiben, kritisch zu bleiben, zweimal hinzugucken und in der Gemeinschaft zu einer guten Lösung zu kommen.
Wenn sich ein junger Mensch, der sich den Podcast gerade anhört, an dich wenden würde und sagen würde, was wäre denn so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um kritisches Denken zu üben? Was würdest du ihm an die Hand geben und wie würdest du gegebenenfalls auch nochmal darauf hinweisen, dass es kognitive Verzerrungen gibt, die uns hier auch nochmal vielleicht als Gegenspieler aufwarten können, wie zum Beispiel den Confirmation Bias, also dass wir uns sehr, sehr gerne in dem, was wir bereits annehmen, bestätigt wissen?
Im Prinzip habe ich die beiden wesentlichen Schritte schon genannt. Der erste Schritt wäre, dass ich junge Menschen einlade, sich tiefer mit einer Materie auseinanderzusetzen, wenn sie ihnen wichtig ist. Und dann fallen schon mal alle Schlagzeilen und News raus. Wer sich über etwas auskennen will, sollte die Bereitschaft mitbringen, sich in eine Sache zu vertiefen. Ob man die Fähigkeit und die Bereitschaft mitbringt, seine Aufmerksamkeit länger auf einer Sache zu richten, muss man dann sehen. Aber das würde ich zum Beispiel als Professor von meinen Medizinstudenten verlangen.
Welche Quellen würdest du da empfehlen?
Ja, das kommt auf das Fach an. In der Medizin weiß ich das. Das würde jetzt hier vielleicht zu weit führen, sie hier zu nennen. Aber in dem normalen politischen Tagesgeschehen finde ich persönlich, und ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm, dass wir weltweit, was die großen Qualitätsmedien anbelangt, immer noch auf einem hohen Niveau sind. Also man kann über die Zeit, die Süddeutsche, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, wie sie alle heißen, sicherlich ganz viel schimpfen und es ist auch nicht alles nur weiße Schafe. Aber man kann das immer noch nicht mit Fox News vergleichen oder mit irgendwelchen russischen gleichgeschalteten politischen Blättern, die nur noch das ausführende Presseorgan des Staates ist. Wir haben immer noch eine freie Presse mit in aller Regel hervorragend engagierten Journalisten, die sich einarbeiten an ein Thema. Also vergleichsweise haben wir immer noch ein hohes Niveau. Und damit würde ich mal anfangen. Also Qualitätsmedien mit Hintergründen, etwas einarbeiten, sich eine Meinung bilden. Und das Zweite, ich fand deine Frage sehr schön, Kai, wäre, junge Menschen einzuladen, miteinander in den Diskurs zu kommen, Debatten zu führen, sich auszutauschen, weil du gerade den Confirmation Bias ansprachst. Solche Denkverzerrungen werden nämlich dann ganz offenkundig, wenn mich ein Mensch, den ich mag, den ich schätze, auf einen Fehler hinweist in meinem Denken. Aber das lerne ich eben nicht alleine mit meinem Handy auf der Toilette, sondern ich lerne es nur in der Gemeinschaft mit anderen, wenn ich diskutiere am Stammtisch, in der Kneipe, im Restaurant, im Garten, wo immer und mich einlasse auf ein Gespräch. Das Tolle ist, der Mensch hat ja eine unglaubliche Fähigkeit als soziales Wesen, sich in der Gemeinschaft Dinge miteinander zu erarbeiten. Aber dafür müssten wir weniger konsumieren. Ich finde es einfach traurig, dass ein Großteil unserer Freizeit eigentlich mit gesenktem Kopf in 5-Zoll Bildschirme geguckt wird. Und da lernen wir diese Dinge nicht.
Herrlich. Ich hätte eine Nachfrage zu dem Punkt 1, den du genannt hast. Bei deinen Studenten, Studentinnen, da setzt du das voraus. Ich hatte vor kurzem mit dem Julian Birkenshire von der London Business School gesprochen und der meinte, Case Studies von früher, die ich ja auch noch kenne, mit ein paar Seiten, ja, und elaborierten Analysen, meinte, die lesen die nicht mehr. Also du kriegst es in 1, 2 DIN A4 Seiten Maximum, meinte er. Mehr wird nicht mehr von seinen Studentinnen genommen sozusagen. Wie ist es bei dir?
Ist es genauso. Und auch hier würde ich mit dem gleichen Spruch nochmal antworten, dass wir die Zeit nicht zurückdrehen können. Und es geht auch nicht darum, dass man jetzt voneinander erwartet, dass man sich in hunderten Seiten eines Themas vertiefen muss, bevor man sich eine Meinung bilden muss. Darum geht's nicht. Aber es muss von diesem Schlagzeilenniveau runter. So ein Kompromiss in der Mitte wäre, wenn ich mich um ein politisch brisantes Thema, nehmen wir beispielsweise Klimawandel, Kipppunkte, solche Diskussionen beteiligen möchte, dann reicht es eben nicht in irgendeinem Käseblatt einen Abschnitt mit 300 Zeichen inklusive Leerzeichen zu lesen. Das ist alberner Quatsch. Wenn mir das Thema wichtig ist und ich möchte mir eine Meinung darüber bilden, dann muss ich vielleicht auch schon mal einen Artikel mit 6 oder 8 Seiten lesen. Und ansonsten halte ich halt den Mund und höre zu. Und wenn ich diese Bereitschaft und das Interesse mitbringe und tue das und kann was dazu sagen, dann sollte ich die Bereitschaft mitbringen, mich mit anderen auszutauschen und von ihnen zu lernen. Vielleicht kann ich anderen was beibringen, aber gemeinsam entwickelt man sich im besten Fall dann eine Meinung, die korrigiert wird von außen, wo man eigene Denkfehler vielleicht bemerkt, auf die ein anderer aufmerksam machen. Und so gelangt man dann im besten Fall, wenn man sich nicht zerstreitet, zu einer viel profunderen Meinung. Und warum könnten wir das in der Unternehmenskultur nicht fördern? Das würde sehr viel Wertschätzung auch ins Team bringen. Warum können wir das in der Schule nicht üben? Weil dann brauchen wir keine Angst haben, dass Kinder der Lüge und den Fake News anheimfallen, weil der Lehrer korrigierend eingreift und man sich miteinander eine gute Meinung darüber erarbeitet. Also ich finde, da liegt viel Potenzial drin.
Ich sehe, und ich bin gespannt auf dein Feedback dazu, ich sehe eine Tendenz, die dem ein bisschen immer im Wege steht, und das ist diese Gier nach Geschwindigkeit. Es muss alles irgendwie gefühlt schneller gehen, Entscheidungen schneller getroffen werden, Maßnahmen schneller getroffen werden, weil ja die Umwelt scheinbar so schnelllebig ist oder sie ist auch schnelllebiger geworden. Und das ist natürlich der Killer für eine tiefgründige Analyse, für eine ordentliche Debatte, für einen entsprechenden Austausch, weil der braucht Zeit. Ja, und es wäre so viel einfacher. Ja, und das ist so, was ich auch ein bisschen spüre, diese Sehnsucht nach, das soll doch mal einer sagen, wo es lang geht. Ja, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das dauert alles viel zu lange. Wie ist dein Blick da drauf?
Das sehe ich genauso. Und unabhängig von uns selber sehen wir ja auch, dass die Politik genau in diesem Dilemma gefangen ist. Heute ändern sich die Weltverhältnisse so schnell, dass man sich gefühlt kaum noch erlauben kann, die Aufmerksamkeit mal etwas länger auf eine Sache gerichtet zu lassen. Und genau deswegen kriegen wir die Probleme auch nicht gelöst. Also im Prinzip ist genau das die Bestätigung dafür, was ich sage. Es flammt in den Medien ein Thema kurz auf und dann sagen 2, 3 Politiker was dazu und dann ist das auch 2, 3 Tage in irgendwelchen Talkshows das Diskussionsthema. Man hat vielleicht der ein oder andere auch eine Idee, dann wird da vielleicht auch im Bundestag drüber diskutiert und dann ist das irgendwie wieder gefühlt vergessen, weil das nächste kommt. Ein Problem löst das andere in immer kürzeren Zeitabschnitten ab und führt dazu, dass wir die Dinge nicht zu Ende denken und zu Ende handeln. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das, was ich von meinen Studenten erwarte, was ich übrigens auch von mir selber erwarte natürlich, auch in der Politik Fuß fasst, dass wir uns den Problemen hinwenden, dranbleiben, konsequent bleiben und die Amerikaner sagen Grit dazu oder Hardiness, also mit so einer gewissen Disziplin, auch zu Ende lösen und nicht so in einem schnell, schnell, schnell mal eben hier und oben dort und ein paar Talkshow-Besucher und dann ist das irgendwie wieder vom Tisch. Das bringt man in der Gesellschaft nicht weiter.
Ja. So, jetzt sind wir da in der Problemanalyse. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Zuversicht. Ja, weil die Welt wird ja nicht langsamer werden. Wir kriegen ja nicht automatisch von unserer Umwelt Stabilität serviert.
Richtig.
Wie kann den Menschen jetzt, und der Satz, es wird schon alles werden und brauchst dir keine Sorgen machen, der hilft ja auch nicht.
Absolut.
Was können wir jetzt tun als Homo sapiens oder noch in die Zukunft denkende Menschen, zu einer guten Zuversicht oder besseren Zuversicht dazu kommen?
Ja, Zuversicht ist kein Schritt zurück, wie du es gerade gesagt hast. Es ist ein Schritt nach vorne. Denn Zuversicht richtet den Blick in die Zukunft. Was kann man tun? Zuversicht ist etwas, was entsteht, wenn ich mich auf das möglich Machbare fokussiere. Also wenn ich mir an einer Zukunft, die unmittelbar oder etwas weiter weg bevorsteht, mir klar mache, was liegt im Rahmen meiner Handlungsmöglichkeiten? Was liegt vielleicht auch außerhalb meiner Einflussmöglichkeiten? Aber was kann ich tun? Diese Stellschraube des Möglichen, die haben wir immer. Egal, ob wir unter partnerschaftlichen Konflikten leiden, ob wir berufliche Schwierigkeiten haben, ob wir in einem kaum zu bewältigenden Studium stecken oder eine gesundheitliche Krise durchmachen. Vieles können wir nicht beeinflussen, aber es gibt in jeder Krise immer Dinge, die wir tun können. Manchmal sind die Stellschrauben kleiner, manchmal sind sie größer, aber sie sind fast immer da. Und die Kunst der Zuversicht ist, diese Stellschrauben zu finden, sich auf das Mögliche zu konzentrieren, indem man an den Stellschrauben dreht. Und jetzt kommt der zweite wichtige Teil. Dann erlebe ich nicht immer, aber meistens Erfolge. Es können ganz kleine Erfolge sein, aber wenn ich das tue, was ich kann, erlebe ich meistens Erfolge. Und sich diese Erfolge klarzumachen, bedeutet für uns die Erkenntnis, dass man was bewirken kann. Und das ist das, was Zuversicht erzeugt. Also ganz konkretes Beispiel, ein Mensch kommt mit einer schweren Erkrankung zu mir, nehmen wir eine Tumorerkrankung, kann sich jeder hineinversetzen, furchtbares Schicksal, zieht jedem erstmal den Boden unter den Füßen weg. Was ich dann machen muss, um Zuversicht zu erzeugen, ist, den Menschen ins aktive Handeln zu bringen und sich auf das zu fokussieren, was man jetzt tun kann. Wie kann ich meine Ernährung umstellen und den Tumor möglicherweise beeinflussen? Welche Chemotherapie muss ich nehmen? Welche anderen, vielleicht auch nicht medikamentösen Behandlungsformen stehen mir zur Verfügung? Wie kann ich Stress reduzieren? Wie kann ich meine Arbeitsverhältnisse ordnen und so weiter? Also den Menschen an die Hand zu nehmen, Schritt für Schritt da durchzuführen und sich nicht auf das konzentrieren, was außerhalb des Einflussgebiets liegt, sondern auf das, was man bewerkstelligen kann. Und wenn man dann ermerkt, Mensch, es geht Schritt für Schritt vorwärts, dann erzeugt das Zuversicht und Mut für die Zukunft.
Mindful Moment. Zuversicht und Mut sind wahnsinnig hilfreiche Ressourcen für uns. Besonders dann, wenn wir vor einer großen Herausforderung stehen oder vielleicht sogar gerade mittendrin stecken. Möglicherweise ist das ja auch gerade bei dir in einem deiner Lebensbereiche so. Große Herausforderungen bringen häufig das Gefühl von Machtlosigkeit und Überforderung mit sich. Volker Busch empfiehlt hier, den Fokus zu verändern, und zwar auf das Machbare, und sei es noch so klein. Ich möchte dich zu einer kleinen Reflexion einladen. Denk mal an die Herausforderung, vor der du gerade stehst. Genau. Und jetzt lass mal deinen inneren Blick weit werden für das, was du gerade tun kannst. Denk auch mal an die kleinen und großen Stellschrauben, an denen du noch drehen kannst. Mach dir, wenn du magst, eine kleine Liste, die dir zeigen kann, ich kann etwas tun. Und vielleicht magst du ja auch noch mal einen Moment daran denken, was du in letzter Zeit für Erfolge rund um diese Herausforderung hattest. Keine? Doch. Denk mal an die ganz kleinen, die Momente, in denen du sehr wohl etwas bewegt hast. Das ist es, was Zuversicht sehen kann. Der Fokus auf das, was machbar ist, was wir selbst in der Hand haben.
Das heißt, Zuversicht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist mehr als eine Grundhaltung, eine Attitüde, sondern hat immer noch eine Art Handlungsabsicht, eine gewisse Intention inkludiert.
Genau, darf ich da kurz ein, weil ich das, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Also Zuversicht wird da draußen häufig als eine Art Mindset verkauft. Und das ist ein Unsinn. Das ist keine Haltung, keine Einstellung, die ich habe oder nicht. Sondern Zuversicht ist ein dynamischer Prozess, der sich ergibt, wenn ich merke, ich bin auf dem richtigen Weg und ich habe etwas getan, was etwas verbessert hat. Also klassisches Beispiel, ich will abnehmen und will mehr Sport treiben und mache eine Diät und erlebe in den ersten Wochen meines neuen Verhaltens Erfolge. Kilos purzeln, ich habe 5 Kilo verloren vielleicht und ich fühle mich wohl, schlafe vielleicht auch besser nach dem Sport und mir dieses Feedback gebe, dann macht mich das zuversichtlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich bin noch nicht da, das Ziel ist noch nicht erreicht, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ne?
Dann lass mich dich eins fragen. Ich verstehe jetzt, so wie du das Ganze erklärst, Zuversicht als eine Art Resultat dessen, was du im Vorfeld ansprachst, nämlich mit einem gewissen Optimismus in eine handelnde Haltung zu übertreten, ein Ergebnis zu erzielen, was mich dann quasi darin bestätigt, dass ich eine gewisse Wirksamkeit erzielen kann und somit letztendlich in der Zuversicht mündet. Wenn das Zuversicht ist, was ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt zuversichtlich zu sein? Weil ich hätte dich so verstanden, Zuversicht ist die Voraussetzung, um überhaupt handlungsfähig zu werden.
Ja, es bedingt sich natürlich gegenseitig ein Grundmaß an Zuversicht brauche ich natürlich, um überhaupt erstmal in Handlung zu kommen. Aber der größere Teil an Zuversicht entsteht als Ergebnisprozess erfolgreicher Handlungen und Teilerfolge. Ich bleibe gern bei dem Beispiel, wenn du erlaubst, eines Menschen, der eine Diät machen möchte, wenn das unterbleibt, diese Teilerfolge nicht wirksam werden, wenn also die Kilos nicht purzeln, dann wird dieser Mensch auch die Zuversicht verlieren. Weil er ja denkt, was soll das alles? Ne? Das erleben wir immer wieder. Dann ist jemand irgendwie nach 4 Wochen Diät auf einer Party eingeladen und dann hat er am nächsten Tag 2 Kilo mehr drauf und dann ist er so enttäuscht, dass er die Diät irgendwie in die Tonne tritt. Dann ist die Zuversicht weg. Das heißt, es hat aber weniger mit Haltung zu tun, sondern mit dem Ergebnis meiner Handlung. Und insofern ist es wichtig, dass ich als Therapeut oder Coach, je nachdem in welcher Rolle ich bin, versuche, Menschen Teilerfolge zu ermöglichen. Es gilt auch für ein Unternehmen. Wenn ich will, dass meine Mitarbeitenden zuversichtlich in die Zukunft gucken, dann muss ich ihnen einen guten Plan vorlegen, klare kommunizieren. Ich muss ihnen zeigen, was sie können, was getan werden muss und muss sie an die Teilerfolge erinnern und immer wieder daran appellieren, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass die Leute mit dem Gefühl nach Hause gehen, ja, es ist anstrengend und die Reise ist noch nicht zu Ende, das Ziel ist noch nicht erreicht, aber wir machen es richtig. Einfach weiter so. Das erzeugt Zuversicht. Und wenn das unterbleibt, weil immer wieder einer draufdrischt von oben, das ist nicht gut und das könnte viel besser sein und das ist vielleicht kompletter Mist, diese Negativität, von der du eben sprachst, Oliver, dann geht Zuversicht halt auch in diesem Prozess irgendwann verloren.
Aber wie genau erklärst du das jemandem, der mit einem Thema zu kämpfen hat oder gerne ein Thema verändern würde, an dem er schon extrem lange dran ist, aber einfach das Gefühl hat, er kommt da nicht weiter, sei es in seiner Beziehung, mit seinen Kindern, mit seiner Gesundheit, whatever. Also wie entwickelst du denn überhaupt diesen Grundoptimismus, den es braucht, um überhaupt dann wieder erneut in eine Handlung zu finden, obwohl du schon so oft vielleicht auch von dir selbst enttäuscht warst?
Es gibt einen Trick, der nennt sich Rückspiegel-Effekt, den man anwenden kann, wenn man vor Beginn einer Handlung erstmal ein Grundmaß an Zuversicht braucht. So habe ich dich verstanden. Also stellen wir uns die Zuversicht wie einen Akku vor, der lange nicht gebraucht wurde und jetzt tief geladen ist. Ja, den kann ich nicht einfach anschalten. Der muss jetzt erstmal länger ans Netz und damit so eine kleine Grundspannung im Akku da ist, damit der von selber läuft. So ein bisschen kann man sich vielleicht vorstellen. Dann hilft der Rückspiegeltrick, indem man sich gemeinsam die Aufmerksamkeit in die Vergangenheit richtet und sich 2, 3 eklatante Beispiele aussucht gemeinsam, wo man vor einer ähnlichen Herausforderung stand, die man gemeistert hat. Du hattest eben das Beispiel Beziehung. Man steht vor großen Herausforderungen, weiß nicht, ob die Beziehung noch gut ist, ob sie hält. Wie hat man es in der letzten Beziehung oder vorletzten Beziehung gemacht? Oder anderes Beispiel, ich stehe vor einer großen Herausforderung, eine Prüfung, für die ich lerne, habe Angst, dass ich sie nicht schaffe. Wie war es bei der letzten, vorletzten Prüfung? Und oft wird man dann zu der Erkenntnis kommen, dass die Dinge letztlich sich nicht so schlecht entwickelt haben, wie man es befürchtet hat. Ich will dir gerne Zahlen nennen. Zwischen 70-80% entwickeln sich die Dinge im Alltag viel besser, als wir es befürchten. Das ist eine sehr schöne Statistik. Und die steht pessimistischen Menschen aber immer im Weg. Und sich daran zu erinnern, dass man das meiste gut gelöst hat, weil man Fähigkeiten hatte, die Probleme zu lösen, weil einem Menschen geholfen haben und so weiter, das darf man sich gerne nochmal in Erinnerung rufen. Das nennt man Rückspiegelblick. Und genau wie beim Autofahren, dass wir auch kurz in den Rückspiegel gucken, damit wir danach sicher nach vorne kommen aus der Parktasche. So ist es hier auch. Kurzer Blick zurück. Sich daran zu erinnern, wie gut man das ein oder andere damals gemanagt hat, das macht einem so ein bisschen Mut, nur eine Grundspannung für diese erste Zuversicht. Und die weitere Batteriespannung, die kriegt man dann durch Teilerfolge. Das ist das, was wir eingangs besprochen hatten. Ich muss für Teilerfolge sorgen, als Unternehmer, als Arzt oder in welcher Rolle auch immer. Das ist ganz wichtig, sonst verlieren. Das muss auch die Politik. Nimm mal den Klimawandel, wenn ich das vielleicht als Beispiel noch sagen darf. Ein Ziel, das wir uns alle auf die Fahnen geschrieben haben, was wir möchten. Jeder möchte unser Planeten erhalten, möchten die Arten erhalten. Aber wir alle erkennen, wie schwierig das ist, gerade wenn nicht global alle am gleichen Strang ziehen. Und doch halten es die meisten Menschen ja für wichtig. So, um hier eine Bevölkerung mitzunehmen auf den Weg der Veränderung und Zuversicht zu erzeugen, brauchen wir Teilerfolge. Wir müssen viel mehr über das reden, was wir erreicht haben, was uns gelungen ist. Und das ist mehr, als wir denken. Es steht in der Zeitung nur nicht auf der ersten Seite und in Schlagzeilen schon gleich gar nicht. Es geht nicht um Beweihräucherung und sich in dem Guten ahlen, sondern es geht darum, dass das Drama alleine nicht motiviert. Es macht uns, wie gesagt, kleinmütig. Wir brauchen Teilerfolge und jemand, der uns daran erinnert. Genau wie den Diäthaltenden, der jeden Tag auf der Waage sieht, hey, wieder ein Kilo weniger. Das ist ganz wichtig für unsere Psychologie, sonst halten wir die Spannung nicht aufrecht.
Ja, und um aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen, also erstmal in die Handlung kommen und dann diese kleinen Erfolge auch sich dessen bewusst nehmen. Es gibt so eine Methode, Atomic Habits, Tiny Habits, wie auch immer man sie nennt, aus dem Amerikanischen. Und die haben dann immer noch so als dritten Schritt, wenn ich dann so einen kleinen Erfolg habe, heftig feiern. Ich glaube, das fällt uns immer ein bisschen schwer. Aber weil sie eben sagen, dieses Feiern, dieses emotionale Aufladen, ja, das bleibt halt, das motiviert dann auch wieder. Ja, und wenn es nur ein kleiner Effekt ist, trotzdem feiern, weil das nicht zu unterschätzen, diese positive Wirkung von dieser Emotion.
Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein großes Feiern sein muss. Es reicht ein freundliches sich erinnern. Also es gibt beispielsweise schöne Untersuchungen, die zeigen, dass wenn wir uns abends, bevor wir ins Bett gehen, nicht mit dem negativen Aufladen, dem wir nochmal die Schrecken der Welt im Fernsehen in unser Kopf fluten lassen, sondern uns an das Gelungene, Geschaffte, Erreichte vom Tag erinnern. Nur 10 Minuten. Dass es bereits nach 6 bis 8 Wochen im Gehirn Aktivierungsmuster verändert. Und zwar in der Weise, dass bestimmte Strukturen, die für Negativität verantwortlich sind, elektrisch in den Keller gehen und die Strukturen, die für konstruktiven, positives Denken in der Zukunft verantwortlich sind, stärker werden. Das heißt also, unsere Wahrnehmung verändert sich auch zum Teil, je nachdem, wie wir sie beüben und womit wir unser Gehirn füttern. Und das Tolle ist, dass eine solche Technik des freundlichen Sich-Erinnerns an das Gute gerade mal 10 Minuten kostet am Ende des Tages. Das ist jetzt kein wirklicher Invest.
Was du gerade beschreibst, ist also, dass die bewusste oder vielleicht auch unbewusste Auseinandersetzung mit Negativschlagzeilen als Beispiel wirklich nachvollziehbare Veränderungen im Gehirn bewirken.
Genau, die natürlich auch wieder reversibel sind, wenn sie nicht aufrechterhalten werden. Das Gehirn ändert sich auch wieder in der anderen Richtung. Das ist nichts Bleibendes. Aber es zeigt, dass wenn wir behutsam mit unserem Gehirn umgehen und selber entscheiden, was wir da oben reinlassen und woran wir uns am Ende des Tages erinnern, dass es uns verhilft, zu einer faireren Sicht von den Dingen in unserem Leben zu kommen. Dann sind wir nicht Getriebene und Opfer von Medien und ihrer einseitigen Darstellung, sondern wir sind viel näher an der echten Welt. Und das halte ich einfach für wichtig, gerade weil wir aus dieser Wahrnehmung heraus ja auch Entscheidungen treffen wollen.
Du sprichst in deinem Buch auch darüber, dass die Fähigkeit des geschickten Improvisierens eine Art neuer Quelle für die Kultivierung innerer Sicherheit sein kann, quasi als Gegenmittel für die zunehmende Unsicherheit im Außen. Was genau meinst du damit?
Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren eine gewisse Gleichförmigkeit genießen dürfen. Also natürlich gab es immer wieder auch Krisen. Denken wir an die Bankenkrise 2008. Aber im Großen und Ganzen war das Leben von einer größtmöglichen Sicherheit politisch-wirtschaftlicher Art gekennzeichnet. Das ist auch was Schönes, haben wir alle genossen. Aber das führt eben auch dazu, dass wir uns an diese Sicherheit gewöhnt haben und viel zu wenig gelernt haben, mit ungewissen, plötzlichen, unklaren oder schlichtweg unbekannten Situationen zurechtzukommen. Und dieser mangelnde Trainingszustand, der fällt uns jetzt auf die Füße in einer Welt, die plötzlich sehr ungewiss geworden ist und die es wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre bleiben wird. Da verschiebt sich gerade ganz viel da draußen. Da bricht viel auf, bricht viel weg, bricht viel zusammen und es entsteht auch ganz viel Gutes. Jetzt will ich das gar nicht dramatisieren. Aber die Welt ist in einer noch stärkeren und globaleren Veränderung, als es vor 30 Jahren der Fall war. Mit allen Vorteilen und Nachteilen, die das hat. Aber es trifft auf einen Menschen, der das nicht gewohnt war und nicht gut gelernt hat, damit umzugehen. Diese Ungewissheit ist für uns ungewohnt und dadurch besonders negativ. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen in Entwicklungsländern, die diese Sicherheit in den letzten Jahrzehnten nicht hatten, mit Krisen, wie sie derzeit stattfinden, viel besser umgehen können, weil sie nämlich gewohnt sind, jeden Tag mit Ungewissheiten umzugehen und improvisieren müssen, wie du das gerade gesagt hast, Kai. Und umgekehrt, wir, die um wahnsinnig viel Sicherheit bedacht sind und unser ganzes Leben, ich sage es etwas übertrieben, heutzutage wie eine Excel-Tabelle führen mit Berechenbarkeit, Skalierbarkeit und Kalkulation und Fitness-Tracker an unseren Handgelenken und größtmögliche Sicherheit über den Herzschlag oder den Ernährungszustand liefern. Puh, haben wir eine hohe Fallhöhe geschaffen, auf der das Auftreffen sehr schmerzvoll ist, wenn wir diese Gewissheiten plötzlich nicht mehr haben.
Und um überhaupt improvisieren zu können, also wenn ich jetzt laut nachdenke, dann müssen wir erstmal uns gewisser Muster bewusst sein, die quasi aus dem Autopiloten heraus stattfinden und mit denen wir immer nach Schema X arbeiten, um dann Ergebnis Y zu erzielen. Wie überkommen wir diese Muster, wenn wir davon ausgehen, dass Gewohnheiten der stärkste Klebstoff der Welt sind?
Dass wir ganz behutsam und vorsichtig im Alltag immer wieder ein kleines kalkuliertes Wagnis eingehen. Ein kleines Risiko. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt irgendwie mein gesamtes Hab und Gut auf eine Aktie setzen soll, ne? Und ich sollte mich auch nicht mit einem FC Bayern München Schal im Dortmund ins Westfalenstadion stellen. Das wäre irgendwie lebensmüde. Das ist nicht das, was ich meine. Aber ein kleines kalkuliertes Wagnis im Alltag könnte sein, dass ich etwas Neues ausprobiere, mich auf etwas einlasse, improvisiere, ohne zu wissen, wie die Sache ausgeht. Das kitzelt mich, es fordert mich heraus, es bedeutet, dass ich meine Komfortzone verlassen muss, wie man immer so schön sagt. Also ich muss etwas Bequemlichkeit und Sicherheit aufgeben, ohne jede Frage. Aber was ich gewinne, das ist der entscheidende Punkt, ist die Zuversicht, weil ich weiß, ich kann in unbekannten Situationen bestehen. Ich kann die aushalten. Ich kann was tun und ich kann mir helfen, wenn es nötig wird. Und dieses Gefühl, was man in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennt, ist eine der größten Ressourcen für mentale Stärke und Zuversicht. Zu wissen, egal, wenn sich politisch, wirtschaftlich oder gesundheitlich die Dinge in meinem Leben verändern, ich pack schon irgendwie. Es war früher auch, ich weiß noch genau, wie ich es früher gemacht habe oder ich weiß, wer an meiner Seite steht oder gibt es schon mal glückliche Fügungen, Zufälle, habe ich oft schon genutzt. Und dieses Wissen, dieses Selbstvertrauen speist sich nicht aus einem Mindset, das mir irgendeiner eintrichtert, sondern aus Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich da rausgegangen bin, mich behauptet habe. Und aus diesem Grund ist es auch gefährlich, wenn ich das sagen darf, wenn beispielsweise Eltern ihre Kinder überbehüten und ihnen genau diese Bewältigungserfahrungen wegnehmen, weil sie alle Probleme für sie lösen, alle Entscheidungen für sie treffen, dann fehlt diese Lernerfahrung. Ich habe auf Instagram einen recht schönen Kanal und da gibt es jeden Mittwoch von mir die Hirnhäppchen. Das sind kleine Videos von 60 Sekunden über eine neueste Studie aus der Welt von Geist und Hirn. Da war jetzt kürzlich ein Hirnhäppchen. Da habe ich von einer großen Studie berichtet, die das mal untersucht hat und gezeigt hat, dass Kinder, die unter Eltern groß werden, die sie überprotegieren, so helikopterartig nennt man das ja, ne? Die ihnen also diese Bewältigungserfahrung nehmen, die immer größtmögliche Sicherheit schenken und die Kinder wissen, egal was ihnen passiert, die Eltern machen alles für sie, dass die später, im späteren Leben, vermehrt soziale Ängste haben und sie sind sich viel unsicherer im Leben. Also genau das Gegenteil von dem, was sie wollten, ist eingetreten. Worauf ich hinaus will, ist, die Studie ist eine Bestätigung dafür, was ich als in der Therapie an Erfahrung mache. Menschen wachsen, wenn sie da rausgehen ins Leben und Dinge versuchen, wagen. Wie gesagt, kleine Risiken. Aber sich an kleinen Risiken behaupten und sich am Ende des Tages ein Feedback geben. Mensch, habe ich geschafft. Mal geht's auch schief natürlich, aber in der überwiegenden Zahl der Fälle klappt es, gelingt es, man weiß, sich zu helfen. Und je öfter wir das machen, desto stärker werden wir im Umgang mit Ungewissheit. Und das ist etwas, was wir alle etwas mehr bräuchten.
Mindful Moment. Natürlich muss es zu diesem Input einen Mindful Moment geben. Selbstwirksamkeit wird, wie ein Muskel durch Training, durch Erfahrung gestärkt. Die Erfahrung, dass du es schaffst. Oder dass du es zumindest überlebst, wenn es schief geht und du auch damit umgehen kannst. Lass doch mal deiner Vorstellungskraft freien Lauf. Wie könntest du ein kalkuliertes Wagnis, einen kleinen Ausflug aus deiner Komfortzone heraus planen? Was könntest du genau tun, um deine Selbstwirksamkeit ein wenig zu stärken und deine innere Flexibilität zu trainieren? Denk ruhig mal an all deine verschiedenen Lebensbereiche, von Hobbys und Sport über Familie, Job und natürlich deinen Freundeskreis. Was fällt dir als erstes ein? Vielleicht magst du dir ja sogar eine kleine Wagnisliste anlegen, denn wie bei jedem Training gilt auch hier, dranbleiben macht den Unterschied.
Die Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen, du hattest das ja genannt, sind da super wichtige Protektoren, nicht nur jetzt im Hinblick auf Zuversicht, sondern ganz allgemein. Hast du noch so ein Häppchen für uns hier, weil es eben so wichtig ist? Ja,
ich habe jetzt den Begriff bewusst nicht erwähnt, weil er schrecklich sperrig klingt. Die Deutschen haben immer ganz furchtbare Begriffe. Also das, was wir gerade besprochen haben, nennt sich tatsächlich im Original, in der Fachsprache, gibt es einen Begriff für, der nennt sich Ungewissheitstoleranztraining. Also ich lerne, die Ungewissheit zu tolerieren und das Beste daraus zu machen. Da habe ich in meinem Buch Kopf hoch ein ganzes Kapitel geschrieben, ich glaube 60 Seiten, wo unheimlich viele Tipps drin sind, Quick-Tipps nenne ich das, wie man genau das im Alltag machen kann. Das ist also jeder herzlich eingeladen, mal reinzuschauen. Das ist ganz locker und humorvoll, das soll ja Spaß machen, das Buch zu lesen. Das ist kein Fachbuch, sondern einfach so eine Lebenshilfe, wie man diesbezüglich etwas stärker werden kann mit der Ungewissheit da draußen in der Welt.
Inwiefern korreliert das mit dieser Begrifflichkeit rund um die spielerische Gelassenheit, von der du in deinem Buch sprichst, wenn es darum geht, dem Leben zu begegnen?
Das ist sehr ähnlich. Wer spielerisch gelassen ist, kann sich auf Unwägbarkeiten einlassen. Denn genau das ist das Kennzeichen von Spielen. Wenn wir Kinder beobachten, falls sie noch zusammen im Garten spielen, Baumhaus bauen oder was, ist, dann sehen wir das, dass sie spielen. Das heißt, sie probieren Dinge aus. Verwerfen Ideen wieder, finden neue, schaffen es, scheitern, stehen wieder auf, machen wieder was Neues. Das heißt, das Spiel ist ein ungewolltes Training vom Umgang mit Improvisieren. Und je älter wir werden, desto weniger üben wir das, weil wir nur noch am Schreibtisch sitzen, vor unseren Excel-Tabellen und unser Leben zunehmend eigentlich planen und Sicherheit bedacht sind um uns herum, Versicherungen abschließen, da ist der Deutsche übrigens ganz stark. Ich habe eine Statistik gefunden, die habe ich auch in dem Buch beschrieben, dass es nirgendwo in Europa so viele Versicherungen gibt wie in Deutschland. Der Deutsche gibt weit über 2.500 Euro jedes Jahr aus für Versicherungspolicen. Da sind wir weit abgeschlagen in jedem Land Europas. Also es scheint auch so ein bisschen unsere ureigene Neigung zu sein, je älter wir werden, uns mehr absichern und versichern oder rückversichern zu wollen. Und eigentlich entfernen wir uns dabei von dem Kindsein. Ein Kind hat das noch nicht. Kind klettert einfach einen Baum hoch und fällt runter und dann schreit es und am nächsten Tag klettert es wieder hoch. Und je älter wir werden, desto mehr verlieren wir das. Also da bräuchten wir ein bisschen spielerische Gelassenheit, daher der Begriff, wieder etwas mehr Kind sein und Dinge ausprobieren, denn fast immer gewinnen wir dadurch auch was.
Aber korreliert es nicht negativ mit der zunehmenden Verantwortung, der wir alle gerecht werden müssen im Laufe des Lebens? Also ich frage mich das auch ganz oft, dieses Thema rund um die Leichtigkeit, die du noch in der Jugend hattest, die verändert sich ja zunehmend mit den Verpflichtungen, die du hast. Wenn du Vater wirst, wenn du Mutter wirst, wenn du dir ein Haus kaufst, wenn du vielleicht zunehmend an Status in deiner Firma gewinnst. Also es hört sich alles so schön einfach an, aber wie erklärst du das denn jemandem, der sich jetzt gerade für 30 Jahre verpflichtet hat, einen Bankkredit zu bedienen? Er soll doch mal ein bisschen spielerisch gelassener mit den negativen Dynamiken in seinem Unternehmen umgehen.
Es geht nicht um 3, 4 Risiken, die wir eingehen, die unsere Disziplin und Willenskraft erfordern, am Ball zu bleiben. Du hast ein extremes Beispiel genannt, wenn man einen Hauskredit aufnimmt und über 30 Jahre abbezahlen muss, selbstverständlich nicht. Aber es geht um den Alltag. Wir alle könnten viel mehr spielerischer mit normalen Dingen umgehen. Wir sind uns alle selbst so unglaublich wichtig geworden und sind in vielerlei Hinsicht so verkrampft und verbissen und versuchen, überall die Pole Position zu bekommen. Natürlich gibt es Dinge, wo wir Verantwortung für andere übernehmen. Wir können nicht überall locker lassen. Das ist doch völlig klar. Aber es gibt auch genauso Momente im Leben, wo wir die Neuen auch mal gerade sein lassen könnten. Und wenn wir immer an alle Teilbereiche des Lebens einen solchen perfektionistischen Anspruch stellen, hocheffizient versuchen zu sein oder uns immer weiter optimieren wollen, dann ist das genau dieser Druck, den wir uns selber machen, der nur dazu führt letztlich, dass wir immer mehr Sicherheiten brauchen. Und all das entfernt uns eigentlich von der Fähigkeit, improvisatorisch, spielerisch und experimentell mit dem Leben umzugehen. Und interessanterweise sind genau die Menschen, das sehe ich in meiner klinischen Erfahrung, die ihr Leben hochtechnokratisch organisieren und minutiös planen, bei allem extrem perfekt und effizient sind, das sind genau diejenigen Menschen, die am stärksten in Krisen leiden, wenn ihnen das Leben die Beine wegzieht. Die können nämlich überhaupt erstmal gar nicht überleben. Und diejenigen, die diesbezüglich, ich sag's nochmal, etwas spielerischer, gelassener rangehen, sagen, okay, wir versuchen das jetzt, aber wenn nicht, gibt's einen Plan B. Und wenn nicht, dann machen wir das, kein Problem. Die kommen viel leichter durch Krisen. Das ist das, worauf ich hinaus will.
Und wie werde ich spielerischer? Wie kann ich so eine harte Schale aufklopfen?
Ja, das ist das. Also wie gesagt, mein Buch hat 5 Kapitel und über eines davon haben wir heute geredet. Das ist das erste Kapitel, in dem ich kleine Veränderungen, Micro-Changes auch genannt, übe. Und da zeigen uns Studien, je öfter ich mich Mikro-Veränderungen aussetze, desto leichter tue ich mich mit Makro-Veränderungen. Aber das ist nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt wäre zum Beispiel, auch da habe ich ein Kapitel zugeschrieben, es ist ein sehr beliebtes Kapitel. Ich werde viel von Lesern angeschrieben diesbezüglich, Humor und Lachen zurückzuentdecken. Auch das klingt jetzt erstmal leicht dahingesagt, aber ich habe das geschrieben, weil ich das jeden Tag als Zeuge unfreiwillig als Arzt erleben musste in der Krise. Wir lachen zu wenig. Wir nehmen uns wahnsinnig ernst und wir verlieren diese Leichtigkeit und Lockerheit gegenüber dem Leben. Ich hatte jetzt neulich ein Interview für die Süddeutsche. Und da sagte mir ein Journalist, ja, Herr Busch, seitdem wir diese Krise, die erste Krise 2020 mit Corona hatten, ist ja die Lockerheit bei den Deutschen verloren gegangen. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, wissen Sie was, die Lockerheit, die war auch vorher schon weg. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir für Lockerheit wahrgenommen werden. Es gibt eine Umfrage unter, ich glaube, 20.000 Menschen in ganz Europa, welche Nation am unlustigsten und verkrampftesten wahrgenommen wird. Jetzt ratet mal, welchen Platz Deutschland gemacht hat.
Ja, da gibt es leider keine olympische Goldmedaille, oder?
Genau, aber wenn es eine gäbe, hätten wir die gewonnen. Mit Abstand auf Platz 1. Ich weiß gar nicht, ob es so ist. Vielleicht gibt es Menschen, die sind noch viel unlogisch, aber wir werden dafür gehalten. Also wahrscheinlich ist was dran. Worauf ich hinaus will, ist, wir können nicht immer den Krisen alles in die Schuhe schieben. Wir dürfen auch selbst uns mal den Spiegel vorhalten. Wie gehe ich mit meinem Leben eigentlich um? Ich sag meinen lieben Klienten immer, wisst ihr, was die größte Überschrift des Lebens ist? Und dann überlegen sie kurz und da sagen manche, ja, dass ich meine Ziele erreiche, so eine typisch deutsche Antwort. Oder dass meine Wünsche in Erfüllung gehen, dass ich alle Träume sozusagen umsetze, die ich habe. Sage ich immer, nee, das sind alles Sahnehauben. Es ist schön, wenn das gelingt. Aber die größte Überschrift im Leben ist eigentlich, dass es immer irgendwie weitergehen muss. Das ist eigentlich die größte Überschrift. Egal, ob ich verlassen werde von meinem Partner, ob ich finanziell Schiffbruch erleide oder eine schwere Erkrankung habe, im schlimmsten Fall wegen Verkehrsunfall und querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitze. Es ist die Frage, die das Leben an mich stellt, wie geht's weiter? Und es geht nicht darum, dass wir alle Ziele erreichen müssen im Leben, dass sich jeder Wunsch erfüllen kann. Es geht darum, mit den Dingen, die uns das Leben schenkt, irgendwie umzugehen und das Beste daraus zu machen. Und wenn wir das Leben unter diese Überschrift setzen, dann kann uns das auch entlasten. Weil ich nämlich merke, ich muss gar nicht alles erreichen. Ich muss nicht jedem meinem inneren Anspruch genügen. Es ist viel wichtiger, dass es irgendwie weitergeht und dass ich mir das Leben schön mache. Versteht ihr? Das ist eine andere Herangehensweise. Und dann habe ich immer wieder auch Patienten, die sagen, ja, dann warte ich mal, bis das Leben mir da Antworten drauf gibt. Und dann sage ich immer, das Leben gibt dir gar keine Antworten. Das Leben stellt die Frage. Du musst die Antwort finden. Das Leben stellt dir die Frage, wenn du im Rollstuhl sitzt, was machst du jetzt daraus? Und du musst die Antwort finden. Und natürlich ist völlig in Ordnung, dass man in eine Depression erstmal fällt. Das steht einem zu, das ist auch sogar wichtig. Man muss das irgendwie verarbeiten. Aber es geht nicht darum, dass ich danach an allen meinen Zielen und Wünschen festhalten muss. Es ist entscheidend, wieder einen neuen Weg zu finden und Glücklichkeit und Zufriedenheit zurückzuentdecken. Und wenn wir das als Überschrift nehmen für unser Leben schlechthin, dann entlastet uns das, weil es uns vor Überforderung schützt. Und es setzt etwas tiefer an. Und gleichzeitig richtet es den Blick auf das wirklich Wichtige im Leben aus. Das ist das, was wir so ein bisschen verloren haben.
Ich finde das ein wunderbares Wort zum Ende hin, mit der größten Überschrift im Leben quasi diesen Podcast zu beenden oder deine Hinleitung dazu. Eine der Empfehlungen natürlich, die wir jetzt auch hier rausgehört haben und wärmstens weitergeben können, ist, sich noch viel mehr von den praktischen Beispielen aus deinem Buch zugute zu führen. Wenn wir jetzt in unserer gestressten Zeit die Hörer, die jetzt die Top 3 Sachen von dir gleich umsetzen wollen, wenn sie hier aufhören mit dem Podcast, Welche Top 3 hättest du?
Ja, da tue ich mich immer etwas schwer, weil das Buch, was ich geschrieben habe, ist ja ein Sachbuch und kein Ratgeber. Manche wünschen sich immer so ein Rezept. Ich mache jetzt diesen Punkt 1 und am Dienstag mache ich Punkt 2. Ich glaube, man muss da feinfühliger vorgehen. Ich wollte gute Gedanken und Gefühle entwickeln auf der Basis gesellschaftlicher Hintergründe und natürlich vor neurobiologischem Hintergrund und mit sehr viel Humor durchführen. Und es gibt sehr viele Quick-Tipps, ich glaube 80 Stück. Und trotzdem ist kein Ratgeber. Es ist bewusst ein Sachbuch geworden, mit dem ich einen Hintergrund entwickeln möchte. Ich bin kein großer Freund von Rezepten. Das würde ein guter Therapeut auch nicht machen. Ein Therapeut regt zum Nachdenken an und sorgt dafür, dass die Menschen die Antworten selbst finden. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der Lust hat, mal reinguckt und verspreche, dass man bei der leichten Literatur Antworten finden wird.
Wunderbar. Du bleibst deiner Linie treu. Ich merke das. Das finde ich großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn jetzt Hörerinnen und Hörer noch mehr über dich erfahren wollen, es gibt das Buch, das haben wir jetzt gehört. Es gibt einen Podcast. Gehirn gehört.
Ja, Gehirn gehört.
Es gibt einen Instagram-Kanal, haben wir gehört, mit jeder Woche 60 Sekunden Häppchen.
Ja, genau.
Gibt es sonst noch was, wo die Menschen dich finden können und dir folgen können?
Ja, ab und zu stehe ich mal auf Bühnen und halte Vorträge, versuche irgendwas Kluges zu sagen. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Und die Leute auch zu unterhalten. Mir ist ganz wichtig, dass wir viel miteinander lachen. Also all das, was ich tue, meine Bücher, meine Podcasts sind immer sehr humorvoll. Ich gebe mir zumindest sehr viel Mühe, weil ich glaube, dieser Ansatz ist auch in der Therapie sehr wichtig. Der Podcast Gehirn gehört ist schon eine gute Quelle. Instagram-Kanal hast du schon genannt. Genau, das Buch Kopf hoch ist im März erschienen. Ich habe davor ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Kopf frei. Da durfte ich bei euch auch schon mal stehen und drüber sprechen. Ansonsten findet man dich auf meiner Website, beziehungsweise auch bei LinkedIn habe ich einen Kanal, wo man gerne vorbeischauen kann. Da publiziere ich immer wieder was Spannendes aus der Welt der Neurowissenschaft für den beruflichen und privaten Alltag.
Wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Volker, dass du heute bei uns warst.
Dankeschön. War mir eine große Freude mit euch.
Vielen Dank.
Ja, wunderbares Ende und wunderbarer Podcast. Und wir fassen mal wieder zusammen unsere Top-Highlights. Meine 2,5, nenne ich sie mal, waren das eine, dass wir als Mensch ja permanent in die Zukunft blicken. Und ich habe mich während des Podcasts auch das ein oder andere Mal dabei ertappt. Und wenn es nur die nächste Frage war oder die nächsten Fragenblöcke, die ich fragen würde, also einfach eine schöne Selbstbeobachtung. Und dass das eben bislang unspektakulär war, sich jetzt aber offensichtlich ein bisschen gedreht hat. Und seine Einordnung, dass ein wenig Pessimismus total in Ordnung ist, sogar überlebenswichtig, aber wie in der Medizin üblich eben die Dosis das Gift macht und dieser überbordende Negativismus und auch der überbordende Optimismus eben nicht gesund sind. Den einen Ratschlag, den er da gegeben hat mit vermeide Schlagzeilenhopping, also auch wenn er grundsätzlich gesagt hat, er schreibt seine Bücher nicht als Ratgeber, aber ich nehme sie trotzdem einfach mal als guten Rat, dieses Schlagzeilenhopping einfach abzustellen. Ja, und da ist natürlich noch viel mehr dahinter, was er erzählt hat, aber einfach wegzugehen von Überschriften und hinzugehen in die Tiefe bei dem, was uns wirklich interessiert. Und das Ende war einfach sehr schön, wie ich finde. Was ist die größte Überschrift im Leben? Es geht immer irgendwie weiter. Ja, und dass das Leben eben nicht dir die Antwort liefert, sondern dass du die Antwort auf das, was das Leben mit dir macht, geben darfst. Wie sieht's bei dir aus, Kai?
Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was du gerade sagtest, Oliver. Also, was mir gefallen hat oder allein dieses Verständnis, Zuversicht ist mehr als eine Grundhaltung, mehr als eine Art von Geisteshaltung im Sinne von, ich muss einfach lernen, optimistischer zu werden, sondern Zuversicht ist ein Produkt, was sich daraus ergibt, dass ich basierend auf einem gewissen Optimismus überhaupt in eine Handlung finde, merke, dass ich konstruktiv sein kann, dass ich etwas bewirken kann und daraus quasi als Produkt entsteht automatisch nicht nur ein besseres Ergebnis oder ein gutes Ergebnis, sondern gleichzeitig auch einfach dieser positive Rückkopplungseffekt, der was mit der Art und Weise zu tun hat, dass wir die Welt positiver sehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Thema Rückkopplungseffekte, er sprach über den Rückspiegeleffekt und das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also in den Momenten, in denen uns vielleicht der Mut fehlt oder vielleicht auch die ach, so dieses letzte Fünkchen Motivation, um wirklich eine Sache, die vielleicht unter den Nägeln brennt, endlich mal anzugehen, sich daran zu erinnern, warte mal kurz, auch wenn ich vielleicht in der Sache bislang noch nicht wirklich erfolgreich war, in welchen anderen Disziplinen war ich denn schon erfolgreich? Was habe ich denn da schon bewirken können? Und das einfach zu nutzen, um sich dann letztendlich diese Erlaubnis zu geben, jetzt einfach vielleicht durchzustarten, etwas zu verändern, vielleicht auch nur in kleinen Häppchen nach vorne zu gehen. Das hat mir sehr gut gefallen, immerhin 70-80%, sagte er. Ist das zumeist positiv gelaufen in der Vergangenheit? Das ist ja durchaus eine Quote. Und zu guter Letzt, kalkulierbare Wagnisse eingehen. Also Thema Improvisieren. Nicht immer alles so stringent durchplanen, zu perfektionistisch, kann ich mir auch selber auf die Fahne schreiben, sondern bewusst mal kalkulierte Wagnisse mit ungewissem Ausgang in den Alltag einbauen, ohne direkt die ganze Rente zu verzocken. Das hört sich an wie was, was ich heute mal ausprobieren möchte. Ja, das waren meine Top 3.
Wunderbar, vielen Dank, lieber Kai, und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In 2 Wochen geht es weiter, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns und gebt uns gerne Feedback. Bis in 2 Wochen, passt auf euch auf und alles Gute.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.